Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann. Heute habe ich eine wunderbare Gästin hier und zwar ist es die liebe Julia. Julia ist Hebamme und ich bin ehrlich mit dir, Julia und ich, wir kennen uns noch gar nicht, ja? Wir sehen uns jetzt gerade zum ersten Mal, wir sprechen zum ersten Mal miteinander, aber ich mag das eigentlich, habe ich Julia auch gerade schon gesagt, weil das Gespräch dann noch einfach so viel authentischer ist. Ich nehme dich mal kurz mit, was ich bisher über Julia weiß. Also Julia lebt in Zypern, Julia ist Hebamme und Julia hat sich auf ein Thema sehr, sehr spezialisiert, weswegen sie mich auch angeschrieben hat und ich sofort gesagt habe, hey, ist interessant, dazu habe ich noch nichts, ich weiß selbst noch nicht viel darüber, lass uns gemeinsam in einem Podcast darüber reden. Julia, stell dich einfach kurz selbst mal vor.
Ja, guten Morgen, Cindy. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf in deinem Podcast. Ja, du hast mich schon wunderbar vorgestellt. Ich bin Julia, ich bin Hebamme und ich lebe in Zypern auf der Sonneninsel. Wem es nicht sagt, es gehört nicht zu Griechenland, es liegt südlich von der Türkei, weil viele Menschen denken, das gehört zu Griechenland, wobei hier Griechisch gesprochen wird. Ja, und ich arbeite hier, ich arbeite online, ich habe einen Blog, den findet ihr unter mamasita.de, Mamasita mit Doppel-M, wirst du vielleicht auch verlinken dann später, einen Hebammenblog und ich arbeite hier vor Ort auch als Hebamme. Also als freiberufliche Hebamme in der Schwangerenbegleitung und Wochenbettbetreuung.
Von deutschen Frauen oder von Frauen?
Genau. Ich betreue auch griechischsprachige und englischsprachige Frauen, aber die allermeisten Frauen, die ich betreue, sind deutschsprachig. Einfach weil die Frauen, die hier auf die Insel kommen, gezielt, also wenn sie Kinderwunsch haben oder schwanger sind, halt gezielt nach einer Hebamme suchen. Und da ich, soweit ich weiß, zumindest die einzige Hebamme hier vor Ort bin, auch deutschsprachige Hebamme vor Ort bin, die so arbeitet, wie die Frauen das in Deutschland oder Österreich oder wahrscheinlich auch in der Schweiz kennen, dass sie in der Schwangerschaft die Möglichkeit haben, sich schon von einer Hebamme begleiten zu lassen und dann auch durch die Wochenbettzeit sich begleiten zu lassen, landen einfach überwiegend dann die deutschsprachigen Frauen bei mir. Oder Frauen, die einen deutschen Partner haben. Ist nicht an die Sprache gekoppelt, aber es sind dann schon überwiegend die deutschsprachigen Frauen, die ich hier betreue.
Ah, Julia, spannend. Wir wollen eigentlich über was anderes reden, aber ich bin jetzt so neugierig, ja? Wie ist die Geburtshilfe in Zypern?
Ja, wobei, also das Thema hat sogar was mit unserem heutigen Thema zu tun. Okay. Also wir treffen uns ja heute hier, um über das Thema Kaiserschnitt, Rückbildung nach Kaiserschnitt, Kaiserschnittnarbe zu sprechen. Und ich habe jetzt dieses Jahr mein 20-jähriges Hebammenexamen. Das bedeutet, ich habe auch lange in Deutschland als Hebamme gearbeitet. Ich habe schon sehr viele Frauen nach Kaiserschnittgeburt betreut. Habe schon sehr viele Kaiserschnittnarben gesehen. Und ich war mir bis vor ein paar Jahren gar nicht bewusst, dass sich viele Frauen sehr alleingelassen fühlen. Und dieses Erwachen kam quasi erst hier in Zypern, unter anderem deshalb, weil es hier eine Kaiserschnittrate von, halte ich fest, 63% gibt. Also, in Deutschland haben wir quasi 30% so in dem Dreh Kaiserschnittrate, was laut der WHO ja auch viel zu viel ist. Also sollten nur um die 15% maximal sein. Und hier haben wir 63%. Und das hat unter anderem quasi dazu geführt, dass ich gemerkt habe, hey, das ist ein großes Thema.
Julia, ich weiß, ist nicht unser Thema, aber ich bin so neugierig und die Zuhörer bestimmt auch. Warum ist es in Zypern so? Warum ist die Kaiserschnittrate da so hoch?
Ich kann da natürlich auch nur ein bisschen mutmaßen. Ich habe habe einfach nicht genug Einblicke hier in das Gesundheitssystem. Das hängt mit der Sprache zusammen. Ich bin hier nicht ganz so vernetzt und natürlich lebe ich auch noch nicht ganz so lange jetzt in Zypern, wie ich jetzt in Deutschland gelebt habe. Also ich weiß nicht, ob das jetzt finanzielle Gründe hat. Ich weiß aber, dass es mittlerweile die Gesellschaft verändert hat. Also dass die Frauen mittlerweile danach fragen. Also es ist nicht unüblich, dass Frauen hier einen Wunschkaiserschnitt verlangen, was ja in Deutschland immer noch eher die Ausnahme als die Regel ist. Und hier ist es eher die Regel als die Ausnahme. Also hier ist es für die Frauen, die sich eine, sag mal, interventionsarme, natürliche Geburt wünschen, wirklich schwierig, auch einen passenden Gynäkologen zu finden. Und das ist quasi hier meine Aufgabe. Also ich sag mal, das Gros der Frauen, die ich hier vor Ort betreue, die wünschen sich eine natürliche, interventionsarme Geburt. Oftmals auch eine Hausgeburt, die sie hier nicht finden. Und meine Aufgabe ist es, sie dann auch von Anfang an in die richtigen Hände auch zu leiten, dass sie dann auch dort landen, wo sie die Möglichkeit haben.
Ist es möglich, in Zypern eine Hausgeburt zu machen? Ist es möglich, dort eine Hausgeburt zu machen?
Es ist eine Grauzone. Auch da kann ich nur ein bisschen mutmaßen. Also das, was ich höre von den Geburtshelfern, ist, dass es verboten ist, wobei ich die Gesetzestexte nicht genug verstehe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird gesagt, Hausgeburtshilfe ist verboten. Dann wiederum hört man, wenn man eine Hebamme findet, die hier auch registriert ist, dass es wiederum möglich ist, auch von einer Hebamme betreut zu werden. Aber du wirst hier keine Hebamme finden, die dich bei einer Hausgeburt begleitet. Und du wirst auch keinen Arzt finden, der das supportet. Also Zypern ist so das ungünstigste Land, wenn man sich eine Hausgeburt wünscht. Und daran hapert es dann oftmals auch bei den Paaren, die hier schwanger sind. Also viele gehen dann auch in ihr Heimatland zurück. Also die sich eine Hausgeburt wünschen, um dann halt auch diese dann zu haben. Oder eine außerklinische Geburt. Kann ja auch im Geburtshaus sein. Also diese Art der Geburtshilfe gibt es leider nicht.
Julia, vielen Dank für die Einblicke. Also fand ich jetzt spannend, hätte ich tatsächlich nicht aussparen können, das Thema, weil ich einfach so neugierig bin zum gesamten Thema Geburtshilfe, auch einfach weltweit, nicht nur wie es in Deutschland aussieht. Und ich weiß zum Beispiel Carola Haug, kennst du sie, Carola Haug von der sicheren Geburt? Wenn du sie nicht kennst, musst du sie unbedingt angucken. Die hat ja so einen ganz tollen Dokumentarfilm gemacht und ich weiß, dass sie auch eine lange Zeit in Griechenland gewesen ist, um dort auch einen Film sozusagen über die griechische Geburtshilfe zu machen. Der Film ist leider nie rausgekommen, aber daher habe ich schon mal so ein bisschen mitgekriegt, dass es offensichtlich nicht nur in Zypern ein Problem ist, sondern auch da regional überall, dass das einfach ein Thema ist, dass der Geburtshilfe noch lange nicht so gelebt wird wie bei uns, wo ich halt denke, oh Gott, ey, wir sind jetzt aber auch nicht kein Vorbild, ne, was das, weil auch 30% Kaiserschnittrate ist einfach noch viel zu hoch und einfach die Intervention. Und wie auch immer, ist nicht unser Thema heute. Julia, wir wollen reden über das Thema Rückbildung nach Kaiserschnitt. Und ja, ich habe mir das schon gedacht, dass es ein bisschen spezieller ist, aber ich selbst kannte noch gar keine spezielleren Angebote dazu, weil wenn ich jetzt so an klassische Rückbildungskurse denke, so von Frauen, die ich begleite, dann hat noch nie eine gesagt so, ja, ich gehe aber einen besonderen Kurs, weil ich hatte ja einen Kaiserschnitt. Und deswegen klär mich doch mal auf, Julia, was ist das Besondere, warum hast du dich darauf spezialisiert?
Ich hatte eben ja den Moment, so dieses Erwachen erwähnt, dass mir nach vielen Jahren der Hebammenarbeit aufgefallen ist, dass sich doch anscheinend viele Frauen mit ihren Heilungsprozessen alleine gelassen fühlen. Und zwar war dieser Moment während der Pandemie, als ich einen Live-Online-Rückbildungskurs gegeben habe. Auch vor der Pandemie habe ich schon Live-Online-Rückbildungskurse gegeben. Und an diesem Tag waren, ich glaube, fast ausschließlich Frauen nach einer Kaiserschnittgeburt im Kurs. Und es gab halt einen Moment, wo sich eine Mutter irgendwie, wurde ihr bewusst, dass doch dieser Kaiserschnitt doch eine größere Operation ist und dass es auch noch nach Monaten auch noch schmerzen darf und dass der Körper auch nach Monaten immer noch nicht so sein darf, wie er vielleicht vor der Schwangerschaft war. Und irgendwie war da auch bei ihr so ein Moment. Und auf einmal trösteten sich die Frauen untereinander, also das alles über den Bildschirm. Das war für mich so ein ergreifender Moment. Und wie gesagt, auch so ein Erwachen, wo ich gemerkt habe, ja, das stimmt, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, obwohl ich ja jahrelang schon Rückbildungskurse gegeben habe, dass man vielleicht auch ein spezielles Angebot für Frauen nach Kaiserschnittgeburt schafft, weil doch die Fragen in einem herkömmlichen Kurs doch untergehen. Man kann natürlich in einem Kurs, wo Frauen nach vaginaler und nach Kaiserschnittgeburt Gymnastik oder Rückbildung machen, kann man natürlich nicht speziell auf eine Gruppe besonders eingehen. Und dementsprechend gehen diese Fragen halt oftmals ein bisschen unter. Was die Rückbildung an sich angeht, sind die Übungen tatsächlich auch gar nicht so unterschiedlich. Aber die Frauen, so habe ich das zumindest öfter erlebt, die einen Kaiserschnitt hatten, sind doch ein bisschen verunsichert, inwieweit darf meine Narbe wehtun, darf ich sie merken, sind alle Übungen für mich geeignet, wie ist das mit Bauchlage. Also das sind schon mal so Fragestellungen, die Frauen nach einem Kaiserschnitt haben, die natürlich Frauen nach einer vaginalen Geburt nicht haben. Die haben andere Fragen, aber genau. Also und das war quasi die Idee oder der zündende Moment, der kam.
Mhm. Und dann hast du gesagt, du machst jetzt ein extra Angebot, einen Online-Kurs für Frauen nach Kaiserschnittgeburt.
Genau, wo einfach auch nicht nur die Rückbildungsgymnastik Thema ist, also in meinem Kurs, das ist ein 8-Wochen-Kurs, so wie es ja bei vielen der Fall ist, also 7, 8 Wochen ist ja so der Klassiker, auch bei Präsenzkursen. Und ich habe einen 8-Wochen-Kurs gestaltet mit, ich sag mal, Workout, wobei ja Workout, mir fällt bisher immer noch kein anderes Wort für Workout ein, aber ich sag mal, mit Rückbildungsübungen von Woche 1 bis Woche 8, die sich dann im Verlauf steigern. Und da sind die Übungen nicht grundsätzlich anders zu den Übungen, die Frauen nach einer vaginalen Geburt durchführen. Aber diese Unsicherheit wird den Frauen natürlich schon genommen, dadurch, dass ich sage, das kannst du auf jeden Fall machen, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass es deiner Kaiserschnittnarbe schadet. Mhm. Im Detail oder persönlich müssen die Frauen natürlich trotzdem schauen, tut mir die Übung gut oder tut mir die nicht gut. Das ist ja immer so, dass nicht alle Übungen für alle gleichermaßen geeignet sind oder sie gleichermaßen gut anfühlen. Aber was halt ein Unterschied ist, ein erheblicher Unterschied ist, ist halt die Narbenpflege, wo die Frauen doch erstaunlicherweise wirklich wenig gesagt bekommen dafür, dass es so eine große Narbe ist, die sie da oder große Verletzung ist, die sie haben.
Mhm. Habe ich bisher auch noch nicht so auf dem Zettel gehabt, ehrlich gesagt, weil ich selbst ja auch keinen Kaiserschnitt hatte bei 3 Kindern und deswegen war das nie Thema für mich. Aber ich weiß schon, dass es eine große Bauch-OP ist und tatsächlich eine große Narbe. Und dass ich hatte auch mal eine tolle Folge, es ist schon ein paar Wochen her, mit Carina, einer Kundin von mir, die einen Kaiserschnitt hatte und die gesagt hat, Cindy, ich will eine Folge mit dir aufnehmen, eben weil ich aufklären möchte darüber, dass ein Kaiserschnitt kein Spaziergang ist und dass sie halt Frauen sozusagen motivieren möchte, sich eben nicht für einen Wunschkaiserschnitt zu entscheiden, wenn es nicht unbedingt medizinisch notwendig ist. Ja, weil sie hat dann sozusagen berichtet, wie es ihr ging nach dem Kaiserschnitt, körperlich Ewigkeiten. Und das ist ja das, was du jetzt auch gerade beschreibst, ne, oder beschrieben hast, dass es einfach wirklich über Wochen und Monate noch unangenehm sein kann, auch schmerzen kann. Und das macht sich ja vorher keiner klar. Ja, ho, ich habe einen Kaiserschnitt, ich weiß, wo mein Kind geboren wird, ich weiß die Uhrzeit, den Tag, wie toll ist das denn? Es kann vermeintlich nichts passieren, obwohl ich das auch mal ganz schwierig finde in der Außenkommunikation, weil also es gibt bei jeder OP ein Risiko.
Also in meinen Augen wird der Kaiserschnitt auch bagatellisiert. Da mache ich mich ganz sicher auch ein bisschen unbeliebt bei einigen. Aber also ich muss natürlich beruflich meine persönliche Meinung so ein bisschen trennen von meinem Beruf. Und für mich persönlich, ich persönlich kann es auch manchmal nicht verstehen, weil ich aber vielleicht auch einfach ein tieferes Wissen und tieferes Verständnis davon habe, was es einfach langfristig bedeuten kann. Was natürlich nicht bedeutet, dass jede Frau, die einen Kaiserschnitt hatte, damit Probleme haben muss. Das muss man natürlich auch immer bedenken, genauso wie auch nicht jede Frau nach einer vaginalen Geburt gleich inkontinent ist. Aber ich sag mal, jede Geburtsform, egal ob vaginal oder halt auch operativ, trägt ein gewisses Risiko. Und ich persönlich, wenn ich eine gesunde Schwangere wäre, ohne große Risiken, würde mich persönlich auch für eine vaginale Geburt entscheiden, weil doch dann einfach diese langfristigen Probleme, die Mutter und Kind haben können, einfach doch da sind. Und da wird meines Erachtens, ja, wird meines Erachtens der Kaiserschnitt schon
Ich weiß, was du meinst, Julia. Aber du bist ja genau richtig, weil das ist ein Podcast, wo wir über alle Dinge sprechen können. Und ich habe ja auch schon Dinge ausgesprochen, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich die aussprechen werde. Also von daher musst du dich nicht so zurückhalten, weil, und da sind wir mal ehrlich, du hast ja vorhin auch das Thema Finanzen angesprochen, es ist einfach so, ja, mit einem Kaiserschnitt kann man sehr viel mehr Geld verdienen als mit einer vaginalen Geburt. Und ein Krankenhaus muss einfach auch rechnen, ja. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, die müssen rechnen, die müssen ihre Leute bezahlen, die müssen alles bezahlen. Und natürlich, wenn ich vielleicht der Chef wäre, würde ich vielleicht auch so denken und sagen, okay, ne, lieber noch ein paar Kaiserschnitte rein, dann sind wir safe diesen Monat. Also das alles hat aber ja nichts mit den Frauen zu tun und das alles sozusagen sollte man aber mit reinnehmen in seine informierte Entscheidung, wenn man halt eine Entscheidung trifft. Letztendlich trifft die ja jede Frau für sich, aber es sind eben nicht nur, wie soll ich sagen, wohlwollende Gründe, warum das einfach auch in diese Richtung geht, dass immer mehr Frauen Kaiserschnitte haben. Ja, es steckt da einfach auch noch was ganz anderes dahinter.
Ja, das denke ich auch.
Das muss man so sagen. Genau, zum Thema Narbenpflege. Wie gesagt, ich habe mich damit noch gar nicht befasst. Magst du uns ein, zwei Dinge dazu sagen, warum es so relevant ist, sich damit zu befassen oder warum man vielleicht sich auch für deinen Rückbildungskurs entscheiden sollte?
Also für die allermeisten Frauen ist die Kaiserschnittnarbe die erste große Narbe, die sie an ihrem Körper haben. Sicher, vielleicht haben die einen oder anderen, natürlich hat die eine oder andere schon auch eine Narbe, aber die ist ja schon relativ groß mit 12, 15 Zentimetern so im Durchschnitt. Und man kann schon auch einiges falsch oder richtig machen, was die Narbenpflege angeht. Auch da hat man natürlich, sind auch genetische Faktoren entscheidend. Die einen haben eine gute oder die anderen vielleicht eher eine schlechtere Wundheilung. Aber das fängt schon in der Klinik an. Deswegen mein Kurs beginnt quasi auch schon ab Wochenbett, weil man schon in den ersten Tagen einiges auch für die Narbe tun kann, damit sie halt zum einen äußerlich, also damit das ästhetische Erscheinungsbild am Ende dann auch so ist, wie die meisten Frauen sich wünschen, nämlich halt wirklich nur ein feiner weißer Strich, aber auch innerlich, da möglichst wenig Probleme entstehen. Denn das, was wir quasi äußerlich sehen, ist halt ja wirklich nur dieser Strich. Aber tatsächlich ist es so, dass der Kaiserschnitt ja durch mehrere Gewebsschichten geht und teilweise, das merken einige Frauen, auch wirklich ein Taubheitsgefühl bis zum Nabel hin hochreicht. Also da wird halt nicht nur direkt das Gewebe unterhalb der Kaiserschnittnarbe verletzt, sondern teilweise bis zum Bauchnabel hoch, weil quasi ja das Gewebe dann aufgedehnt wird. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, Wissen darüber zu haben, weil das auch nicht in allen Krankenhäusern, ich sag jetzt mal, richtig gemacht wird, dass man halt zum Beispiel ganz früh die feuchte Wundheilung schon unterstützt. War mir auch lange gar nicht bewusst. Ich kannte das auch aus deutschen Krankenhäusern gar nicht, sondern da werden Steril-Strips meistens drüber geklebt über die Narbe direkt nach der OP. Wird da so ein Pflaster drüber, also ein steriles Pflaster drüber geklebt, was dann so nach 2-3 Tagen abfällt. Aber tatsächlich ist es so, dass also doch diese Steril-Strips sehr trocken sind, was aber auch dazu führt, dass sich eine Kruste bildet auf der Naht oder auf der Wunde und die Kruste kann zu einer verlängerten Wundheilung führen und auch zu einer schmerzhafteren Wundheilung. Das wollen wir natürlich nicht. Mhm. Die Frauen wünschen sich ja quasi zum einen, dass die Narbe schnell verheilt, dass sie unauffällig verheilt und natürlich auch wünschen sie sich, wenig Schmerzen zu haben. Und diese trockene Wundheilung führt halt genau zum Gegenteil. Deswegen sollte man die Narbe möglichst in der ersten Woche möglichst feucht halten. Also wirklich so luftdicht mit einem sterilen Verband abdecken. Habe ich hier zum Beispiel in Zypern auch, vielleicht einfach, weil die so erfahren sind mit Kaiserschnitten, auch das erste Mal kennengelernt, so Riesenkompressen, die quasi die ganze Kaiserschnittnarbe abdecken. Und da kann man auch gerne schon in den ersten Tagen auch schon eine Wundcreme drauf tun oder medizinischen Honig, um das Ganze zum einen feucht zu halten und natürlich auch möglichst keimfrei. Das ist zum Beispiel schon so eine Sache, dass die Frauen leider oftmals zu spät zu dem Kurs kommen, wo nach 6, 8 Wochen, wo quasi ja schon das Gros der Wundheilung schon abgeschlossen ist. Also es macht durchaus Sinn, schon auch früh damit zu beginnen, damit man schon mit diesem Wissen auch ins Krankenhaus geht.
Sehr gut. Genau, was mir jetzt wichtig wäre, das bedeutet, in den allermeisten deutschen Krankenhäusern wird es nicht so gemacht. Jetzt habe ich aber das Wissen von dir erlangt, weil ich diesen Podcast gehört habe, weil ich mich vielleicht für deinen Kurs entschieden habe. Nehme ich mir dann selbst Kompressen mit und besorge ich mir die Salbe oder klopfe ich da an die Tür bei der Schwester im Schwesternzimmer und sage, ja okay, ich weiß, die machen das üblicherweise nicht so, sie halten davon auch nichts, aber ich möchte das gerne so, weil ich habe das gelernt von einer Hebamme in einem Kurs. Also man muss wirklich praktisch denken, Julia, ja? Das ist ja auch beim Stillen so. Ja, da sage ich den Frauen ja auch ganz viele Dinge, die auch in vielen Krankenhäusern nicht so gemacht werden. Das ist ja auch eher kontraproduktiv, was in vielen deutschen Krankenhäusern zum Stillstand abläuft. Da müssen die sich auch stark machen. Ja? Da gehen die auch mit den Infos aus meinem Kurs rein und sagen so, das und das will ich, das und das will ich nicht. Ist es auch beim Thema Kaiserschnittnarbe so?
Das ist natürlich auch, das Problem wird man ja immer haben, auch wenn du zu einem Geburtsvorbereitungskurs lernst, wo du ganz viele Dinge lernst, die du dann in deinen Geburtsplan reinschreibst, dass du, also man muss sich immer überlegen, welchen Kampf möchte man kämpfen und wenn es in dieser Klinik nicht möglich ist, seine Kaiserschnittnarbe, sag mal, feucht abzudecken, also mit einer Kompresse und meinetwegen medizinischem Honig, dann mache ich das vielleicht, sobald ich zu Hause bin. Die meisten Frauen verlassen ja schon nach 5 Tagen das Krankenhaus und dann kann ich das ja immer noch so handhaben. Also ich aber würde schon mal auch gucken, dass... Das ist ja auch mit dem Stillen immer so eine Geschichte, ne? Einige Frauen gehen mit dem Stillhütchen schon in die Klinik, weil sie Angst haben, dass sie vor Ort kein Stillhütchen bekommen. Also man muss immer ein bisschen gucken, dass man natürlich mit dem Personal vor Ort auch klarkommt und also irgendwie so einen Mittelweg, glaube ich, finden.
Aber ganz ehrlich, Julia, wenn ich das Wissen jetzt von dir habe, ja, und ich würde jetzt, wenn ich jetzt das höre und ich weiß, ich habe einen Kaiserschnitt, dann würde ich niemals ohne diesen medizinischen Honig und ohne Kompressen ins Krankenhaus gehen. Ja? Also ich könnte mich nicht damit abfinden, zu wissen, dass das einfach Einfluss auf meine Narbe hat, wenn ich das die ersten 5 Tage nicht so mache und das dann erst zu Hause anzufangen. Wegen warum, Julia? Nur weil das Krankenhaus vielleicht sagt, so, nee, das machen wir hier nicht. Ja, dann kann ich es doch trotzdem machen, weil das ja mein Körper ist,
auf über den ich entscheide. Ja, ja, aber ja, also, trotzdem musst du dir ja als Frau überlegen, möchte ich den kämpfen? Und das muss man wahrscheinlich auch ein bisschen vom Gefühl abhängig machen.
Aber was wäre das denn für ein Kampf? Also was wäre das für ein Kampf, dass jemand anderes sagt, du darfst es mit deinem Körper nicht machen? Also da kann ich nicht mitgehen mit dir, muss mich ehrlich, weil ich denke so, nein, das ist mein Körper, das ist meine Narbe und wenn ich das möchte, warum sollte jemand da sagen können, du darfst das nicht? Warum wäre das ein Kampf, Julia? Was ich mir vorstellen könnte, ist, sie sagen, nee, medizinischen Honig haben wir nicht, deswegen bringe ich mir den selber mit, ja. Kompressen haben die auf jeden Fall da. Wenn die sagen, nee, können wir ihn nicht geben, dann rufe ich meinen Mann an und sage, du hol mal ein paar aus der Apotheke, komm mal her und bring mir das. Aber sie können es mir doch nicht verbieten.
Nein, das kann dir keiner verbieten. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich sage ja auch nicht, dass das rechtens ist. Aber da passieren ja auch teilweise ganz andere Dinge auf Wochenbettstationen, dass Mütter ihre Kinder nicht auf dem Arm tragen dürfen, sondern in ihr Bettchen legen müssen, weil es halt irgendwie ein versicherungstechnisches Problem ist oder die Kinder nicht im Bett schlafen dürfen, weil, das meine ich einfach nicht. Ich sage nicht, dass das rechtens ist, aber man muss natürlich immer gucken, wo bin ich gerade und wenn mir das so wichtig ist und ich sage, das hat einen Einfluss auf die Narbenbildung oder kann haben natürlich, weil wir wissen ja auch nicht, was hat die jeweilige Frau für eine Genetik, dann denke ich, muss diese Frau halt gucken, wo bin ich hier und ist das Personal offen dafür oder eher rollt sie mit den Augen oder wird das vielleicht auch...
Ja, und selbst wenn sie mit den Augen rollt, Julia, wir kennen uns natürlich noch nicht so gut, aber wenn wir uns länger kennen würden, dann wüsstest du, dass alle Frauen, die aus meinen Kursen kommen, aus der Stillvorbereitung, aus der Geburtsvorbereitung, aus der Wochenbettvorbereitung, obwohl ich keine Hebamme bin, dass die alle so vorbereitet da reingehen, dass sie das nicht mit sich machen lassen, dass sie das Kind nicht ins Bett legen, wenn sie es zu sich im Bett haben wollen, dass sie Haut an Haut machen, ja, in den ersten Tagen, dass sie, wenn die, das genau diese Worte benutze ich im Stillvorbereitungskurs, sage, ja, und es werden Leute auf dich zukommen, die werden mit mit den Augen rollen. Und die werden sagen, was, die steht schon wieder? Das kann aber nicht sein, na, wenn das jetzt schon so losgeht. Ne, das habe ich alles selber erlebt. Aber ich stärke die Frauen so, ich empower die so, dass die da reingehen und dass die für sich und ihr Kind einstehen. Ja, weil das ist ja ihr Recht, das ist ihr Kind, egal was die davon halten, ja. Deswegen musst du dich hier nicht so zurückhalten, aber wie gesagt, wir kennen uns ja nicht, oder du kennst meine Kurse nicht, aber alle Frauen, die ich begleite, die gehen genauso empowernd in dieses Krankenhaus.
Und also deswegen ist es für mich sozusagen, die das jetzt hier hören, nehmt euch euren medizinischen Honig mit, kauft euch Kompressen bei DM und klebt eure Narbe ab.
Genau, und das Ding ist natürlich, was so ein bisschen tricky ist, das hast du ja gerade gesagt, dass es besser wäre, also dass die meisten Frauen zu spät in den Kurs kommen. Viele Frauen haben ja keinen geplanten Kaiserschnitt, Gott sei Dank. Aber im Geburtsverlauf, ob es jetzt durch Einleitung ist oder wie auch immer, kann sich es mal ergeben. Deswegen finde ich es trotzdem wichtig, dass wir diese Folge gemacht haben, weil natürlich kannst du, weil es ja ein Online-Kurs ist, ein Selbstlernkurs ist, kannst du ja dann auch im Krankenhaus, wenn du gemeint hast, oh Mist, jetzt ist doch ein Kaiserschnitt geworden und den wollte ich eigentlich nicht, aber ist egal, kannst du ja dann sagen, okay, jetzt nutze ich dieses Angebot und jetzt buche ich mir diesen Kurs. Und das Wissen mit dem medizinischen Honig und der Kompresse hast du ja jetzt schon und kannst dann sozusagen sowieso deinen Mann losschicken, das holen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen tricky, das kann ich auch gut verstehen, Julia, weil natürlich die allermeisten wollen keinen Kaiserschnitt und warum sollen sie sich einen Kurs vorher holen, wo es um Rückbildung nach Kaiserschnitt geht? Das ist ja noch gar nicht relevant für sie, weil sie sich ja was anderes vorstellen. Deswegen ist sozusagen die Schnittstelle zu gucken, wie kommen wir an die Frauen, wie können wir sie informieren, dass es das gibt, dass es wichtig ist, sich damit zu befassen und im Fall der Fälle sich das dann aber sofort zu holen und nicht erst nach 6 bis 8 Wochen.
Also in meinem Geburtsvorbereitungskurs, also ich habe auch einen Geburtsvorbereitungskurs im Videoformat, geht es natürlich auch teilweise um den Kaiserschnitt, einfach um Frauen auch gedanklich dafür zu öffnen natürlich. Ich weiß, die allermeisten möchten eine natürliche vaginale Geburt, aber ja gut, es ist ja nun mal einfach auch so, dass es manchmal im Kaiserschnitt endet und dementsprechend darf man das in einem Geburtsvorbereitungskurs meines Erachtens auch nicht ausblenden und dementsprechend ist da auch der Kaiserschnitt Thema und auch die frühe Narbenbehandlung. Also das würde eigentlich schon Sinn machen, auch das im Geburtsvorbereitungskurs anzusprechen. Für den Fall der Fälle.
Das werde ich ab jetzt machen, Julia. Ab jetzt werde ich das mit reinnehmen. Also ich spreche schon auch über den Kaiserschnitt, aber ich habe natürlich noch nie so explizit über die Rückbildung gesprochen und auch über die Narbenpflege nach Kaiserschnitt. Das wird sich ab heute ändern. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar, Julia, dass ich da was drüber lernen durfte und dass wir vielleicht auch nochmal, gerade auch dadurch, dass wir jetzt uns nicht ganz so einig waren, aber nochmal ganz klar gezeigt haben, dass es eben nicht so ist, dass du den Kampf kämpfen musst, in dem Sinne, weil ich finde, es ist kein Kampf, sondern es ist einfach ein für sich einstehen. Ne? Und das sollten die Frauen ja eh schon gelernt haben, weil sie müssen es ja auch unter der Geburt, weil du hast so gesagt, ich höre natürlich raus, dass du viele Erfahrungen hast, ne? Wie lange bist du Hebamme? 20 Jahre jetzt, ne? Aber trotzdem, ich empower die Frauen immer mehr auf ihren Geburtsplan zu bestehen, ja, und auf die Dinge, die sie sich vorgenommen haben, die sie möchten. Und natürlich, wenn es um Leben und Tod geht, brauchen wir uns nicht unterhalten, aber dazwischen gibt es ja eine ganze Menge, ja. Ob es jetzt eine Einleitung ist, ob es die Alpolösung ist, ob es die Fruchtblase öffnen ist, ob es ein Oxytocin-Tropf ist, wie auch immer. All das habe ich mitgenommen beim ersten Mal, weil ich nicht aufgeklärt war. Ich hatte sozusagen, ich konnte gar keinen Kampf kämpfen oder irgendwie überhaupt irgendwie Nein sagen, weil ich habe einfach zu allem Ja gesagt, weil ich nicht vorbereitet war, weil ich nicht wusste. Das ist heute Gott sei Dank anders. Die Frauen gehen viel vorbereiteter, also zumindest die in meinen Kursen waren oder auch in vielen anderen, gibt ja Gott sei Dank ein großes Angebot heute. Und das finde ich so wichtig, weil ich glaube, das ist wie beim Thema Schule. Ich weiß nicht, wie es in Zypern ist, aber in Deutschland ist das Schulsystem ja auch eher schwierig. Das muss von unten kommen, ja. Also die Schule wird sich nicht von alleine ändern, sondern immer mehr sozusagen, wenn immer mehr Leute kommen, die sie immer mehr sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, wie das läuft. Und genauso ist es, finde ich, auch in der Geburtshilfe. Wenn immer mehr Frauen kommen und sagen, nee, das lassen wir nicht mit uns machen, dann hoffe ich so sehr, dass Geburtshilfe irgendwann auch mal reagieren muss. Aber solange, also wenn jetzt alle so hingehen würden und sagen würden, so wie du jetzt gerade so versucht hast, so dieses, naja, man schreibt das so in einem Plan, aber naja, und dann kämpft man vielleicht und dann lässt man es vielleicht doch und so, ne? Nee, da gehe ich nicht mit.
Ja, das liegt vielleicht aber auch an den unterschiedlichen Professionen. Das liegt vielleicht einfach daran, dass ich Hebamme bin, lange in dem System gearbeitet habe, natürlich auch weiß, wie Kolleginnen unter anderem auch ticken, wie die Geburtshilfe funktioniert, wie die Hierarchien funktionieren. Und das ist vielleicht dann einfach auch nochmal ein Unterschied, dass ich auch weiß, dass Frauen, auch das erlebe ich hier ja auch hin und wieder in Zypern, zum Beispiel Thema Alleingeburt, bin ich immer wieder mit konfrontiert, dass Frauen es einfach nicht einschätzen können. Es ist halt einfach so, dass das eine ist für mich, also ich nenne es zum Beispiel nicht Geburtsplan, sondern Wunschliste, einfach auch um Frauen dafür offen zu halten, gedanklich offen zu halten, dass es einfach auch anders werden kann und darf. Selbst wenn man keine PDA wollte, dass man die halt auch dann auch während der Geburt nehmen darf. Und ich finde es mit den Geburtsplänen, als ich noch geburtshilflich gearbeitet habe, war das noch nicht so weit verbreitet. Aber ich weiß, dass das halt auch für die Kolleginnen teilweise auch schwierig ist, wenn Frauen mit ihren Geburtsplänen um die Ecke kommen. Nicht, weil sie das nicht erfüllen wollen, sondern weil es manchmal natürlich schon einen Konflikt darstellt, weil Frauen das oftmals ja eigentlich medizinisch nicht beurteilen können. Und das ist so, das finde ich durchaus schwierig.
Man muss sich entscheiden. Also es ist natürlich, das sage ich auch immer in den Vorbereitungskursen, wenn du dich für das System Krankenhaus entscheidest, dann entscheidest du dich sozusagen für einige Dinge, die da einfach gemacht werden müssen. Ja, oder die einfach dort QM entsprechend sind und die einfach, also da am Anfang steht die Entscheidung, entscheide ich mich für eine Hausgeburt, da werden viele Dinge nicht gemacht, da während der Hausgeburt kannst du keine PDA kriegen, ja, oder, also das ist ja die Entscheidung, die sozusagen ganz davor steht. Trotzdem, Julia, aber wie gesagt, das ist halt, weil du auch einfach Hebamme bist und weil du lange im System warst, es gibt ja auch ganz viele Birthkeeperinnen inzwischen, ja, und es gibt auch ganz viele Frauen, die einfach Alleingeburt hatten und darüber Bücher schreiben, und es gibt ja so eine ganz, ganz große Szene, die da jetzt wieder auch ein bisschen zurückgeht, ohne Hebamme sein zu müssen, ja, es gibt ja auch Frauen, die sagen, hey, du bist eigentlich deine eigene Hebamme, und noch nie, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte hatten wir Zugang zu so viel Information wie heute. Also ich glaube schon, dass eine Frau sich heute wirklich richtig gut und richtig bis ins Detail gut vorbereiten kann. Was ich schwierig finde, da gebe ich dir recht, ist dieses, okay, irgendwie meine Cousine Steffi hat gesagt, ich brauche einen Geburtsplan, dann gebe ich im Internet mal ein, auf Google, www, irgendwie Geburtsplan oder irgendwie so, dann drucke ich mir irgendeinen aus, oh, das sieht alles gut aus, was da draufsteht, und den nehme ich jetzt mit. Das ist nicht das, was ich meine, ja, sondern die Frau muss sich wirklich auseinandergesetzt haben mit den Dingen, die sie da reinschreibt. Und ich nenne es übrigens auch nicht Geburtsplan, sondern ich nenne es irgendwie Geburts-Ich-Will-und-Ich-Will-Nicht-Liste, weil Planung klingt immer, als wenn man eine Geburt planen könnte, und das geht ja gar nicht, ne? Du kannst ja nicht sagen, um 8 Uhr will ich das, um 8.15 Uhr das, 8.30 Uhr das, das geht ja gar nicht. Man kann eine Geburt nicht planen, Geburt ist einfach Urgewalt, ja, es ist Natur, das kann man nicht planen, aber...
Aber das Wort macht
das ist schwierig, ne? Das
Geburtsplan vermittelt schon auch ja, im Prinzip, dass du die Geburt planen kannst. Und am Ende ist es doch eine große Wundertüte.
Genau, du kannst es nicht planen, vor allem, wenn du es das erste Mal erlebst, das sage ich den Frauen auch immer wieder, du weißt auch gar nicht, wie du dich fühlst, ja, also du siehst halt so diese ganzen Wassergeburten und denkst, oh mein Gott, ja, wie romantisch, ich will auch eine Wassergeburt, und dann steckst du den großen Zeh in das Wasser und dann denkst du dir, oh nee, es geht gar nicht, ja, und dann hast du dir eine Wassergeburt gewünscht und merkst, ey, das fühlt sich gar nicht richtig an, plötzlich, ja, ja. Das kannst du vorher nicht wissen. Ne? Also das ist so das sind so Dinge, da muss man natürlich offen bleiben, aber man darf sich wirklich, das ist wichtig, sich mit den Dingen auseinandersetzen, die da passieren können, weil ich habe es einfach alles nicht gewusst, ja.
Also ich habe es nicht gewusst, Julia. Jetzt sind wir ja ein bisschen abgeschweift, aber trotzdem, du hast ja gesagt, wir planen das jetzt nicht so durch. Wo wir eben drüber gesprochen haben, deswegen ist zum Beispiel in meinem Geburtsvorbereitungskurs eins der ersten Thema der Ort der Geburt, also der Geburtsort, Wahl des Geburtsortes, weil das fängt ja oftmals schon an, die Frauen oder die Paare wünschen sich die super sicherste Geburt und rennen dann in ein Level 1 Krankenhaus, ohne zu wissen, dass sie jetzt, also klar, sie gucken nach einer Kinderklinik und gucken nach, ja, dass dieses Krankenhaus möglichst viele Angebote hat, und wissen aber zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht, dass es auch ein Level-2-Krankenhaus, Level-3-Krankenhaus, Kreiskrankenhaus, hebammengeleiteten Kreissaal gibt. Also es gibt auch noch, wenn ich mir jetzt keine Hausgeburt oder außerklinische Geburt vorstellen kann, dann gibt es ja auch noch Graustufen, ohne gleich in ein Haus der Maximalversorgung zu rennen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine supernatürliche interventionsarme Geburt habe, geringer ist als jetzt zum Beispiel in einem hebammengeleiteten Kreißsaal. Also das finde ich zum Beispiel super wichtig, dass man, bevor man überhaupt damit beginnt, mit dem Thema Geburtsvorbereitung, sich erstmal klar wird, also vielleicht auch, was ist mir überhaupt wichtig, wenn ich jetzt so in mich reinfühle, und dann davon auch den Geburtsort abhängig mache.
Deswegen ist es umso wichtiger, früh mit der Geburtsvorbereitung anzufangen, weil das sehe ich nämlich auch als großes Problem, dass viele Hebammen, die ich kenne, so anfangen, so in der 30., 32., 34. Woche den Kurs zu machen. Das ist natürlich viel zu spät, weil dann kannst du dich nicht mehr entscheiden, dann findest du gar keine Ausgeburtshebamme mehr, du findest kein Geburtshaus mehr oder halt das Wunschkrankenhaus, was du dir vielleicht angucken möchtest. Von daher ist eben mein Riesenappell, immer so früh wie möglich sich mit den Tieren zu befassen, weil manchmal merkt man halt auch im Verlauf überhaupt dieses Kurses, wenn du diese ganzen Informationen bekommst, da, also weil, wenn ich mir überlege, damals, als ich Erstgebärende war, hätte mich, selbst wenn du mich aufgeklärt hättest, Julia, ja, so im ersten Teil, so gesagt hättest, ja, du könntest das machen und das machen und das machen, ich hätte mich ohne dieses ganze Wissen, was vielleicht noch danach gekommen wäre in den nächsten Wochen, hätte ich sofort gesagt, nee, will ich nicht, ich gehe in Level 1 Krankenhaus, ja, ich will auch das Sicherste. Und also das heißt, ich kann die Erstgebärenden verstehen, aber ich habe halt wirklich in meinen Kursen auch ganz viele, da geht es so 6, 8 Wochen, Frauen, die dann zwischenzeitlich sagen so, ey, oder auch die Männer, finde ich so geil, die Männer, die dann sagen so, ey, nee, also nee, das will ich nicht, nee, wir machen jetzt eine Hausgeburt oder nee, wir suchen jetzt ein Geburtshaus oder so, im Verlauf des Kurses, ja, also durch das Wissen, was sie gelangen, weil vorher, ganz ehrlich, unsere Geburtskultur, die Gesellschaft, also es ist ja auch nicht, ich kann mich erinnern, ich war zur Pränataldiagnostik und der Arzt damals, der hat mich 20 Minuten lang angeschrien, ja, als ich gesagt habe, ich mache eine Hausgeburt, ja. Also das heißt, es ist ja total verrückt auch, was an Gegendruck man bekommt und wenn du da nicht stark bist und dir nicht inzwischen Informationen angeeignet hast, das ist ja nicht natürlicherweise, dass wir uns entscheiden, so, ach ja, ich bin jetzt schwanger, erstes Kind, ich mache eine Hausgeburt oder ach, ich gehe in Geburtshaus, das ist das Höchste von der Welt. Das ist ja so selten. Ich hatte eine Frau mal, die war Anfang 20, die habe ich dann auch zu einem Instagram-Live eingeladen, weil die hat sozusagen beim ersten Kind Anfang 20 sofort gesagt, ich mache eine Hausgeburt. Und dann habe ich sie gefragt, Lea, hieß sie, ich so, Lea, wie kommt das denn? Ja, weil das ist sehr ungewöhnlich, dass man als so junge Frau mit einem das erste Mal schwanger sich für eine Hausgeburt entscheidet und sagt, in der ersten Linie, aber das ist doch das Natürlichste von der Welt, weil ich selbst war eine Hausgeburt. Ja, also die ist sozusagen ihr ganzes Leben damit aufgewachsen, dass das Kinder zu Hause bekommt, also dass sie einfach, dass man die zu Hause bekommt und dass das Natürlichste von der Welt ist.
Könnte meine Töchter sein.
Ja. Ja, aber Julia, das ist ja nicht die Realität.
Nee, das stimmt schon. Ja, wobei ja die Hausgeburtshilfe durch die Pandemie auch wieder starken Aufwind bekommen hat. Leider macht sich das monetär bei den Hebammen noch nicht bemerkbar. Aber soweit ich weiß, sind da viele Geburtshäuser wirklich ausgebucht bis sonst wohin. Einfach weil durch die Geburtsbedingungen in den Kreißsälen während der Corona-Pandemie quasi viele sich dann doch für eine außerklinische Geburt entschieden haben.
Ja, also, wir sind vom Thema abgekommen, aber das war mir jetzt einfach so wichtig in dem Zusammenhang. Deswegen mein Riesenappell, ich hoffe, diese Folge hören nicht nur Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, sondern einfach sehr viele andere Frauen. Ich muss mir gut überlegen, wie ich diese Folge nenne, um darauf neugierig zu machen.
Ist doch ein bisschen, wir sind ein bisschen abgeschweift. Was wäre denn noch interessant in Bezug auf Kaiserschnitt und Kaiserschnittnarbe für dich oder
ich glaube,
für die
wir haben's.
Hörer?
Ich werde nie wieder medizinischen Honig vergessen. Das hat sich jetzt so in mein Gehirn reingebrannt. Ich muss erst mal gucken, wo es sowas gibt. Ich habe noch nie von medizinischen Honig gehört. Ganz spannend und Kompressen. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen tatsächlich, wie ich die Frauen einfach da sensibilisieren kann, wirklich sich in der Schwangerschaft schon mit dem Thema zu befassen. Weil das sind Informationen, Julia, die du jetzt gegeben hast, die kriegst du halt nicht an jeder Ecke. Ja, und so wie du es ja auch gerade gesagt hast, nicht alle Krankenhäuser. Und das finde ich auch so spannend, Julia, weil auch beim Thema Stillen und auch bei vielen anderen Themen ist das so, du als Hebamme, die jetzt 20 Jahre Erfahrung hat, sagst, ja, feuchte Wundheilung ist das Beste. Und jetzt gehen wir in viele Krankenhäuser und sehen, okay, da wird keine feuchte Wundheilung gemacht. Und wenn man jetzt eine Haltung hat von, ich gehe in ein Krankenhaus oder ich gehe zu meinem Arzt, weil der weiß das ja, der hat jetzt studiert, also ich vertraue dem blind zu 100%, dann haben wir jetzt gerade beide schon wieder ein Beispiel herausgearbeitet, warum wir das nicht tun sollten, ja. Weil feuchte Wundheilung gegenüber trockener Wundheilung, du hast uns wirklich ja logisch erklärt, dass das also Folgen hat oder haben kann. Und da würde ich mich jetzt immer für die Feuchte entscheiden, egal was der Arzt da sagt, ja.
Also aber egal, ob es die Kaiserschnittnarbe ist oder von den Brustwarzen zum Beispiel, das kennen die Frauen zumindest, die jetzt stillen oder schon mal gestillt haben, die kennen das, wenn sie mit wunden Brustwarzen zu tun hatten, die würden sie niemals trocken halten eigentlich, sondern die werden unter Silberhütchen gepackt oder die werden in Lanolin verpackt, also selten, klar sagt man auch mal, die dürfen auch mal Luft sehen, die Brüste, aber so da ist zum Beispiel die feuchte Wundheilung auch sehr präsent. Oder auch wenn die Kinder sich ein Knie aufschürfen, da musste ich musste ich letztens auch erst dran denken, diese dicken Borken, die sich bei Kindern dann so bilden, ja, die bilden sich auch nur, weil das Knie dann trocken heilt quasi. Wenn man das abkleben würde mit einer Heilsalbe, Bepanthen oder so, dann würde es auch feucht feucht verheilen. Aber ich glaube, das ist noch in den Köpfen, in vielen Köpfen so drin, dass eine Wunde trocken gehalten werden muss. Und das entspricht auf jeden Fall nicht dem aktuellen Wundmanagement, so dem modernen, wie man es heute handhaben sollte.
Ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz, liebe Julia. Ich werde dein Instagram-Profil und oder auch dein Blog, was du möchtest, werde ich hier runter verlinken und natürlich auch das Angebot zu deinem Kurs, zu deinem Rückbildungskurs nach Kaiserschnitt. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam einfach sehr, sehr viele Frauen erreichen können, dass wir für schönere Narben sorgen können und für eine ja, sensiblere Rückbildung für Kaiserschnittfrauen gemeinsam.
Das hoffe ich auch. Ja, danke schön, dass ich bei dir sein durfte heute. Und genau, du verlinkst das dann.
Vielleicht treffen wir uns nochmal zu einem anderen. Ich verlinke alles genau und vielleicht treffen wir uns nochmal zu einem anderen Thema. Wer weiß.
Sehr gerne.
Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen.
Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern und die Welt Schritt für Schritt verändern, Familie für Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.